Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 16. Mai. Aus der Übersetzung Neues Leben, 1. Buch Samuel, Kapitel 18, Vers 5 bis Kapitel 19, Vers 24. Saul wird eifersüchtig auf David. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über den Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Tamburinen und Zimbeln. Sie sangen: Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte: Sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zum König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, so dass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann, auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte und jetzt mit David war. Schließlich verbannte Saul David aus seiner Nähe und gab ihm den Oberbefehl über 1000 Mann, die David immer wieder in die Schlacht führte. Und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm, denn der Herr war mit ihm. Als Saul das erkannte, fürchtete er sich noch mehr vor David. Doch ganz Israel und Juda liebte David, weil er seine Truppen so erfolgreich in die Schlacht führte. David heiratet eine Tochter Sauls. Eines Tages sagte Saul zu David: Ich bin bereit, dir meine ältere Tochter Merab zur Frau zu geben. Zuerst musst du dich jedoch als tapferer Kämpfer bewähren, indem du für den Herrn kämpfst und seine Kriege führst. Dabei dachte Saul aber: Ich will ihn nicht töten, sondern die Philister sollen es tun. Wer bin ich und welche Stellung hat meine Familie in Israel, dass gerade ich der Schwiegersohn des Königs werden sollte, rief David aus. Aber als der Tag der Hochzeit von David und Merab gekommen war, verheiratete Saul seine Tochter mit Adriel, einem Mann aus Mehola. Inzwischen hatte sich jedoch Sauls Tochter Michal in David verliebt und Saul war hoch erfreut, als er das hörte. Ich will sie ihm zur Frau geben, aber sie soll ihm zum Verhängnis werden, so dass er den Philistern in die Hände fällt, dachte er. Zu David aber sagte er: Ich gebe dir noch einmal die Möglichkeit, mein Schwiegersohn zu werden. Dann wies Saul seine Männer an, David beiseite zu nehmen und ihm zu sagen: Der König schätzt dich sehr, und auch alle seine Diener haben dich gern. Also werde doch sein Schwiegersohn. Als Sauls Männer das zu David sagten, entgegnete der: Wie soll ein armer und einfacher Mann einfach so der Schwiegersohn des Königs werden? Die Männer richteten dem König diese Antwort aus, und Saul befahl ihnen: Sag David, dass der König als Brautpreis lediglich die Vorhäute von 100 Philistern verlange. Er solle ihn an seinen Feinden rächen. In Wirklichkeit hoffte er, dass David in der Schlacht gegen die Philister fallen würde. Die Diener richteten die Worte Sauls David aus, und erfreut nahm dieser das Angebot an, der Schwiegersohn des Königs zu werden. Noch bevor die festgesetzte Frist abgelaufen war, zogen er und seine Männer in die Schlacht. Sie töteten 200 Philister, und David überbrachte ihre Vorhäute dem König, um sein Schwiegersohn zu werden. Da gab Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau. Als Saul erkannte, dass der Herr mit David war und seine Tochter Michal David liebte, fürchtete er sich noch mehr vor ihm und er wurde für den Rest seines Lebens zu seinem Feind. Immer wenn das Heer der Philister angriff, kämpfte David erfolgreicher als alle anderen Truppenführer Sauls. Auf diese Weise wurde sein Name berühmt. Saul versucht, David zu töten. Da verlangte Saul von seinen Dienern und seinem Sohn Jonathan, David zu töten. Doch Jonathan war Davids Freund. Deshalb berichtete er ihm vom Plan seines Vaters. »Mein Vater Saul will dich töten«, warnte er ihn. »Morgen früh musst du dich versteckt halten. Ich werde meinen Vater bitten, mit mir zusammen aufs freie Feld zu gehen, und in der Nähe deines Verstecks will ich mit ihm über dich sprechen. Dann sage ich dir, was ich herausgefunden habe.« Jonathan redete mit seinem Vater über David und sagte viel Gutes über ihn. »Bitte, mein König, werde nicht schuldig an deinem Diener David«, bat Jonathan. »Er hat dir nie etwas Böses getan, sondern hat dir immer geholfen. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel setzte, um den Philister zu töten, und wie der Herr Israel daraufhin einen großen Sieg geschenkt hat? Damals warst du glücklich darüber. Warum solltest du einen Unschuldigen wie David ermorden? Es gibt keinen Grund dafür.« Saul hörte auf Jonathan und schwor: »So wahr der Herr lebt, David soll nicht getötet werden.« Danach rief Jonathan David und erzählte ihm, was geschehen war. Dann brachte er David zu Saul und alles war wieder wie zuvor. Kurz darauf kam es wieder zum Krieg und David führte seine Truppen gegen die Philister. Er schlug sie vernichtend, so dass sie die Flucht ergriffen. Eines Tages, als Saul zu Hause mit seinem Speer in der Hand saß, ließ der Herr wieder einen bösen Geist über ihn kommen. David spielte aber auf der Harfe. Da schleuderte Saul seinen Speer nach ihm, um ihn an die Wand zu spießen. Doch David sprang zur Seite und floh in die Nacht hinaus. Der Speer blieb in der Wand stecken. Michal rettet David das Leben. Saul ließ das Haus Davids durch seine Männer bewachen. Sie hatten Befehl, David am nächsten Morgen zu töten. Doch seine Frau Michal warnte ihn: »Wenn du nicht heute Nacht noch fortgehst, wirst du morgen früh tot sein.« Sie half ihm, durch ein Fenster hinunterzuklettern, und er entkam. Dann nahm sie einen Götzen, legte ihn in Davids Bett, deckte ihn mit Decken zu und legte ein Geflecht aus Ziegenfell auf seinen Kopf. Als Saul seine Männer sandte, um David gefangen zu nehmen, sagte sie zu ihnen: »Er ist krank.« »Dann bringt ihn samt Bett zu mir«, befahl Saul seinen Männern, »damit ich ihn töten kann.« Doch als sie ankamen, fanden sie im Bett nur einen Götzen mit einem Geflecht aus Ziegenfell auf dem Kopf. »Warum hast du mich getäuscht und meinen Feind entkommen lassen?«, wollte Saul von Michal wissen. »Ich musste es tun«, antwortete Michal. »Er hat gedroht, mich zu töten, wenn ich ihn nicht gehen lasse.« Auf diese Weise entkam David. Er ging nach Rama zu Samuel und erzählte ihm alles, was Saul ihm angetan hatte. Dann nahm Samuel David mit nach Najot und sie blieben dort. Als Saul erfuhr, dass David in Najot in Rama war, schickte er Männer hin, die ihn gefangen nehmen sollten. Doch als sie ankamen und sahen, wie unter der Leitung Samuels die anderen Propheten weissagten, kam der Geist Gottes über Sauls Männer und auch sie begannen prophetisch zu reden. Als Saul hörte, was geschehen war, schickte er weitere Männer, aber auch sie fingen an, prophetisch zu reden. Und das Gleiche geschah noch ein drittes Mal. Schließlich machte sich Saul selbst auf den Weg nach Rama. Bei der großen Zisterne in Sechu fragte er: »Wo sind Samuel und David?« »Sie sind in Najot in Rama«, antwortete man ihm. Doch auf dem Weg nach Najot in Rama kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann prophetisch zu reden, bis er in Najot in Rama ankam. Dort zog auch er seine Kleider aus und weissagte vor Samuel, bis er schließlich hinfiel und den ganzen Tag und die ganze Nacht auf dem Boden liegen blieb. Daher kommt das Sprichwort: Gehört Saul auch zu den Propheten? Aus der Übersetzung das Buch Lukas Kapitel 15. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten: Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Die Freude im Himmel. Da erzählte Jesus ihnen eine Beispielgeschichte. Stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Wenn er eins verliert, wird er dann nicht die 99 anderen dort draußen in der Wildnis zurücklassen und dem verloren gegangenen Schaf nachlaufen, bis er es schließlich findet? Wenn er es dann gefunden hat, hebt er es hoch und trägt es voller Freude auf seinen Schultern. Und wenn er damit nach Hause kommt, ruft er doch sicher seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe mein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert, und zwar mehr als über 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb diese Umkehr gar nicht brauchen. Oder denkt an eine Frau, die insgesamt 10 Drachmen besitzt. Wenn sie eine verliert, wird sie dann nicht eine Lampe anzünden und ihr Haus auf den Kopf stellen und so lange suchen, bis sie sie wiederfindet? Und wenn sie das Geldstück dann gefunden hat, ruft sie doch auch ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, weil ich meine Drachme, die ich verloren hatte, wiedergefunden habe. Ich sage euch, genauso werden die Gottesengel voller Freude feiern, wegen einem einzigen Menschen, der gegen Gottes Willen gelebt hat und sich dann zu Gott hinwendet. Der wartende Vater. Dann sagte Jesus: Es lebte einmal ein Mann, der 2 Söhne hatte. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir von deinem Besitz den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihnen auf. Kurze Zeit danach packte der jüngere Bruder alles zusammen und zog fort in ein weit entferntes Land. Dort verschwendete er seinen gesamten Besitz durch ein zügelloses Leben. Als er alles restlos aufgebraucht hatte, breitete sich eine schlimme Hungersnot in diesem Land aus. Da fing er an zu hungern und Not zu leiden. So lief er los und hängte sich an einen Bürger des Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, um dort die Schweine zu hüten. Sein ganzes Verlangen war nun darauf gerichtet, sich von den Speiseabfällen zu ernähren, die die Schweine zu fressen bekamen, aber keiner gab ihm davon etwas ab. Schließlich kam er wieder zu sich und sagte: Mein Vater hat doch so viele Lohnarbeiter, die Nahrung in Hülle und Fülle haben. Doch ich komme hier vor Hunger um. Ich werde aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, gegenüber Gott und auch gegenüber dir. Jetzt steht es mir nicht mehr zu, als Sohn deinen Familiennamen zu tragen. Behandle mich stattdessen wie einen deiner Lohnarbeiter. So stand er auf und kam zu seinem Vater zurück. Als er noch weit entfernt war, sah sein Vater ihn und wurde von Mitgefühl erfasst. Er rannte los und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe gottlos gehandelt, gegen Gott und auch gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, als dein Sohn zu gelten. Doch der Vater sagte zu seinen Dienern: Schnell, bringt die beste Kleidung herbei und kleidet ihn damit neu ein. Gebt ihm einen Ring für seinen Finger und Schuhe für seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es. Wir wollen essen und miteinander feiern. Denn er, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Da fingen sie alle an, fröhlich zu feiern. Währenddessen war sein älterer Sohn auf dem Feld. Als er in die Nähe des Hauses kam, hörte er die festliche Musik und den Tanz. Da rief er einen der Hausangestellten zu sich und fragte ihn, was da los war. Der sagte: »Das ist ein Fest, weil dein Bruder wiedergekommen ist. Dein Vater hat für ihn das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Da wurde er sehr wütend und wollte nicht in das Haus hineingehen, aber sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: »Jetzt schau mal her, so viele Jahre mühe ich mich hier bei dir ab und arbeite und habe kein einziges Mal auch nur eine einzige Anweisung von dir missachtet. Aber mir hast du auch nie nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, damit ich es mir zusammen mit meinen Freunden einmal gut gehen lassen kann. Jetzt aber, wo der da, dein Sohn, der deinen Besitz mit Prostituierten verprasst hat, wieder auftaucht, da hast du für ihn sogar das gemästete Kalb schlachten lassen.« Da sagte der Vater: »Mein Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir müssen uns doch freuen und so richtig feiern, denn er, dein Bruder, war tot und ist jetzt wieder am Leben. Er war völlig verloren und wir haben ihn wieder zurückbekommen.« Aus der Übersetzung das Buch Psalm 112. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott. Halleluja! Glücklich zu preisen ist der, der dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet und echte Freude hat an seinen Geboten. Seine Nachkommen werden mächtig sein im Land. Ja, die Generation derer, die aufrecht leben, ist gesegnet. Wohlstand und Reichtum finden sich in seinem Haus. Seine Gerechtigkeit hat für immer Bestand. Für die Aufrichtigen erstrahlt ein Licht in der Finsternis. Er selbst, gütig, barmherzig und gerecht. Das ist ein guter Mensch, großzügig und freigebig. Er kann seine Sache im Gericht behaupten. Ja, bis in Ewigkeit wird er nicht zu Fall kommen. Auf ewig wird man sich an den Gerechten erinnern. Vor schlechten Nachrichten braucht er sich nicht zu fürchten. Fest ist sein Herz, er setzt sein Vertrauen auf den Herrn. Ganz unerschüttert ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er am Ende auf seine Feinde herabschaut. Großzügig gibt er den Bedürftigen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Sein Ansehen wächst, ja, es wird in Ehren gehalten. Der Gottesfeind sieht das und ärgert sich. Er knirscht mit den Zähnen und wird dennoch machtlos. Das, was sich die Gottesfeinde wünschen, wird zunichte. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 15, die Verse 12 bis 14. Der Spötter hat es nicht gern, wenn er zurechtgewiesen wird, deshalb meidet er die Gesellschaft weiser Menschen. Ein frohes Herz macht ein glückliches Gesicht. Ein gebrochenes Herz betrübt den Geist. Ein kluger Mensch sucht Erkenntnis, ein Narr aber erfreut sich an Sinnlosem.